ARD. Das Wissen.
Innovationen zu verschlafen kann böse enden. Die deutsche Autoindustrie hat das zu spüren bekommen, nachdem sie zu spät mit der Entwicklung bezahlbarer E-Autos angefangen hat. Einerseits. Andererseits will man ja auch nicht jedem Trend hinterherrennen und Unsummen in vermeintliche Zukunftstechnologie investieren. Autonome Flugtaxis waren ja auch so etwas, wurden jahrelang als das Verkehrsmittel der Zukunft propagiert, als die Chance für Hightech aus Deutschland. Bisher aber ist es ein Versprechen geblieben. In welchen Technologien steckt also wirklich Zukunft drin und was ist nur heiße Luft? Wie kann man das unterscheiden? Und was können wir tun, um die echten großen Innovationen, die den Namen auch verdienen, um die im Land zu halten? Antworten auf diese Fragen erhoffe ich mir jetzt von Rafael Laguna de la Vera. Er leitet seit 2019 die Bundesagentur für Sprunginnovationen, kurz Sprint. Und vorher war er selbst Tech-Unternehmer. Danke fürs Kommen.
Sehr gerne.
Fangen wir gleich mal mit diesem letzten Beispiel an, Flugtaxis. Da war die badische Firma Volocopter oft in den Schlagzeilen zuletzt, genauso wie die bayerische Firma Lilium. Beide mussten 2024 Insolvenz anmelden, weil Investoren das Vertrauen verloren hatten, dass daraus nochmal was wird. Beide wurden dann kurzfristig wieder gerettet von neuen Investoren, bei denen aber noch nicht klar ist, was die damit vorhaben. Jetzt gibt es viele schlaue Leute, die immer schon gewusst haben, dass diese Flugtaxis keine Zukunft haben würden. Hätte man das tatsächlich schon früher ahnen können?
Ja, hinterher sind immer alle klüger, nicht wahr? Also am besten rauszukriegen, ob was geht oder nicht, ist es zu tun. Das ist so ein bisschen unser Motto. Aber man kann natürlich vorher das Potenzial ein wenig analysieren. Und insbesondere, wenn das solche sogenannten Deep-Tech-Innovationen sind, da geht es um Technologie, da geht es um Naturwissenschaften, Physik und so, Gewicht und Gleitfähigkeit. Das ein oder andere hätte man vielleicht besser rauskriegen können. Trotzdem finde ich es gut, dass wir hier mal was ausprobiert haben, auch wenn man scheitert. Denn eigentlich lernen wir nur im Scheitern. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe immer am meisten gelernt, wenn ich mal so richtig Mist gebaut habe. Und wenn es dann einfach nur so klappt, dann denkt man, ach, das war aber einfach, aber weiß eigentlich gar nicht, wieso es geklappt hat. Also gehört Ausprobieren dazu. Man kann natürlich intelligent ausprobieren. Also einfach Geld draufschmeißen und mal alles machen, das geht natürlich auch nicht.
Was haben wir jetzt dann also konkret daraus gelernt?
Also in dem speziellen Falle haben wir gelernt, dass man sehr, 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 sehr viel Geld braucht, um neue Flugzeuge zu entwickeln. Dass man vorher vielleicht ein bisschen auf die Physik, in hier in dem Falle Batteriephysik und Gleitfähigkeit der Geräte schauen sollte. Es gibt erfolgreiche Projekte, die durchaus funktionieren und von denen ich auch glaube, dass sie in den Markt kommen. Also man soll nicht das ganze Thema abschreiben, aber unsere beiden Versuche hier sind leider gescheitert. Es ist, wie gesagt, ich finde es nicht schlimm. Ende März haben wir ja den ersten Start einer deutschen Trägerrakete gesehen und der hat auch keine 30 Sekunden gedauert. Sind die gescheitert? Antwort nein. Die lernen wahnsinnig viel. Auch eine SpaceX, die ja jeder kennt, hat die ersten 3 Raketen nicht in die erdnahe Umlaufbahn bekommen. Erst die 4. dann, aber auch nur so auf dem Zahnfleisch sozusagen. Also man muss sich auch manchmal zu seinem Ziel hinscheitern. Und ich denke, es wird noch viel Gutes aus dem Gelernten der beiden Firmen kommen. Da haben viele Menschen gearbeitet, die haben sich stark eingesetzt, die haben viel gelernt, ne, in dem, was sie da gemacht haben. Also ich glaube, in 10 Jahren sitzen wir da und da werden ein paar Firmen entstanden sein aus dem Know-how, was dort erwirtschaftet wurde und aus den Leuten, die dann neue Firmen gegründet haben.
Gibt es umgekehrt ein konkretes Technologieversprechen, das wir vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm haben, von dem Sie aber absolut überzeugt sind, dass das kommen wird? Und jetzt sagen Sie bitte nicht KI.
Das wäre ein schwacher Prophet. Ne? Übrigens interessant, KI gibt es seit 80 Jahren. Ne? Manchmal dauert es halt bis was wirklich funktioniert. Also wir bei der Sprint sehen ja viele große Innovationen in the making und wir versuchen ja zu evaluieren, ob etwas Sprunginnovationspotenzial hat oder nicht. Mehr als Potenzial evaluieren kann man nicht. Dann muss man es machen, um zu sehen, ob es eine ist. Die Spannbreite ist riesig, von ein bisschen näher dran wie unser Hochwindrad mit einer Nabenhöhe von 300 Metern. Und ein bisschen weiter draußen, wie zum Beispiel die Kernfusion, entweder mit Lasern oder mit Plasma, wo wir gerade gehört haben, dass die Marvel Fusion eine über 100 Millionen Finanzierungsrunde geclosed hat. Wir bauen für die Laser. Wir sind schon seit 4 Jahren dabei und sind froh, dass da jetzt so ein Hype entsteht. Also wir sehen, dass solche Technologien kommen. Im medizinischen Bereich, die Sprünge mRNA haben wir ja gesehen, aber es gibt eben auch CRISPR oder, was vielleicht die meisten Hörerinnen und Hörer noch nicht gehört haben, DNA-Origami. Wo wir wir machen aus DNA-Strängen dreidimensionale Körper, je nachdem, wie sie die Aminosäuren anordnen auf dem DNA, also den Code sozusagen machen, falten die sich dreidimensional und werden zu festen, nanometergroßen Strukturen, also sehr, sehr kleinen Strukturen. Die können sie dann verwenden, um Viren oder Krebs zu bekämpfen. Die können sie verwenden, um die Analysemethoden dramatisch zu verbessern und wahrscheinlich noch für 10 andere Dinge, über die wir noch gar nicht nachgedacht haben. Aus München, aus der TU, dort entwickelt mittlerweile 3 Firmen am Start, die wir alle 3 unterstützen.
Jetzt gehen wir es mal systematisch an. Das Wort Sprunginnovation fiel schon, das steckt im Namen Ihrer Institution, die Bundesagentur für Sprunginnovation. Was unterscheidet jetzt eine Sprunginnovation, also da steckt ja was Großes drin, von einer normalen? Also platt gesagt, wäre KI jetzt eine Sprunginnovation? Wäre ein Flugtaxi eine Sprunginnovation, wenn es funktionieren würde?
Sehr unterschiedlich. Ne? KI ist eine Plattformtechnologie, die viele Sprunginnovationen auslösen wird. Eine Sprunginnovation ist eine, die die Welt in ein Davor und ein Danach unterteilt. Und wir alle, entweder spüren wir das oder sind Nutznießer davon und wissen es vielleicht gar nicht. Ne? Also wir kennen jetzt nicht jede Sprunginnovation, die irgendwas mit unserem Leben macht. Aber wenn wir es Ihnen erklären, dass ihr Leben da durch dies und das besser geworden ist und das war die Innovation so und so, dann hat man das schnell verstanden. Wir sehen häufig die Verbesserung in unserem Leben. Also mein Beispiel ist immer Zahnarzt. Ne? Zahnarzt heute, Zahnarzt vor 10 Jahren, Zahnarzt vor 50 Jahren, Zahnarzt vor 150 Jahren, kann sich jeder gut vorstellen, was da passiert ist. Aber die Dinge, die wir in unserer Tasche tragen, das Smartphone oder das Internetphone, ist so ein Ding, das Internet selber, der Computer. Aber auch unsere mRNA-Vakzine sind eine Sprunginnovation. So eine schnelle Entwicklung eines Impfstoffs hat es ja noch nie gegeben. Und er hat sehr, sehr viele Leben gerettet. Also es macht, der Unterschied ist natürlich graduell, aber es sollte die Welt in ein Vor- und Nachher unterteilen. Es sollte das Leben der Menschen besser machen, und zwar möglichst vieler Menschen. Dann ist es eine Sprunginnovation.
Was ist dann ein Beispiel für keine Sprunginnovation? Also welche Innovationen gibt es, die keine Sprunginnovation sind?
Es gibt viel, Thomas Ramgott und ich haben das ja in unserem Buch mal so ein bisschen auseinandergenommen. Es gibt natürlich viele Scheininnovationen, nennen wir das da. Also ist ein TikTok zum Beispiel, ist das wirklich eine Innovation, die die Kriterien einer Sprunginnovation erfüllt? Und die Antwort ist wahrscheinlich eher nein, weil es eben das Leben der Menschen nicht besser macht, wie wir jetzt immer weiter herausfinden, ne, sondern wir haben doppelt so viele Depressionen bei Jugendlichen. Das muss irgendwie daherkommen. Wir haben eine Vereinsamung. Das muss irgendwie daherkommen und lässt sich auch, glaube ich, ganz gut zeigen. Und von der Sorte gibt es eine ganze Menge. Manchmal stiften Innovationen Nutzen, aber verschwinden dann wieder, weil man feststellt, dass sie irgendwo anders einen großen Schaden anrichten. Ich erinnere ans Ozonloch und Haarspray und so. Hm. Wenn man alt genug ist, kennt man das noch. Aber manchmal ist es auch so, dass Sprunginnovationen erstmal eine dreckige Phase durchleben müssen, ne, bevor sie die Probleme, die sie haben, in ihren anfänglichen Zeiten ablegen und zur wirklichen Sprunginnovation werden. Was übrigens häufig dazu führt, dass wir Sprunginnovationsentwicklung abbrechen, weil wir diese dreckigen Phasen sozusagen nicht durchhalten wollen.
Haben Sie da ein Beispiel?
Atomenergie ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Ne, Kernspaltung, das ist ja bei uns so eingeimpft, ne, dass wir eine allergische Reaktion bekommen, wenn wir darüber sprechen. Aber wenn wir mal schauen, natürlich entwickelt sich Technologie weiter. Und wenn man aufhört zu forschen, so wie wir das getan haben vor 30 Jahren mehr oder weniger, dann wird man natürlich diese Phasen nicht mehr mitmachen können. Und jetzt sehen wir, dass im Rest der Welt da viel passiert. Wir sind halt nicht mit dabei, ne, weil wir beschlossen haben, wir steigen da aus. Die, die ausgestiegen sind, mit uns oder vor uns oder nach uns, die steigen wieder ein. Und wir bringen es nicht übers Herz, das zu tun, weil das quasi ein Dogma geworden ist. Und Dogmen machen in der Regel nicht klüger.
In dem Wort Sprunginnovationen, also der Sprung, der da drin steckt, der wird ja in der Tech-Blase oft gelabelt mit Begriffen wie disruptiv, also das Bild ist, neue Technologien sorgen erstmal für einen großen Donner. Move fast and break things ist ein geflügeltes Wort aus dem Silicon Valley. Schnell vorwärts gehen, Bestehendes kaputt machen. Ist das zwingend so ein Merkmal von Sprunginnovationen?
Es gibt mehrere Arten von Sprunginnovationen und die im Amerikanischen haben wir dafür die Worte. Also die disruptive Sprunginnovation ist etwas, was Existierendes zerstört und was Neues baut. Es gibt aber auch sogenannte Leapfrog-Innovation, die einfach etwas Bestehendes überspringt, ne, und einfach weiter draußen ist. Also zum Beispiel haben viele afrikanische Staaten das Festnetztelefon und Festnetzinternet einfach übersprungen und sind auf mobil gegangen. Das heißt, diese Technologie, die alte, die Vorgängertechnologie, hat sich dort gar nicht mehr entfaltet, weil die nicht mehr benötigt wurde. Ja, und dann gibt es die Breakthrough. Das sind Dinge, die Breakthrough-Sprunginnovationen, die wirklich etwas so viel Besseres bereitstellen und einen neuen Markt schaffen, den es vorher so gar nicht gab. Man kann sagen, dass das iPhone ist sowas. Ne? Das ist eine sogenannte architektonische Sprunginnovation. Die haben viele einzelne Innovationen zusammengeführt. GPS, Internet auf dem Handy, großer Bildschirm, Touch und so. Und daraus ein Ökosystem gebaut. So einen Markt gab es vorher nicht. Ja, natürlich, irgendwann waren die alten, die wir heute Dumpphones nennen, die alten Handys weg. Ne? Und alles war Smartphone. Aber erstmal ist ein Markt entstanden, der auch heute noch ein Vielfaches größer ist, als der Dumpphone-Markt jemals war.
Jetzt beraten Sie die Bundesregierung. Woran machen Sie fest, ob Sie sagen, dies ist eine Technologie, die sollten wir fördern, vielleicht sogar richtig reinbuttern, und das hier ist heiße Luft oder Innovationstheater oder eine Scheininnovation? Innovationstheater ist übrigens auch ein Begriff, den ich in Ihrem Buch gefunden habe. Also woran machen Sie das fest? Wie gehen Sie vor, wenn Sie Zukünfte, wie es ja auch so schön heißt, identifizieren?
Wir haben einen Kriterienkatalog entwickelt. Das sind über 90 Kriterien in 7 Kategorien, wo wir versuchen zu beschreiben, was eine Sprunginnovation ausmacht und was wir suchen in den Einreichungen, die wir bekommen. Da ist was ganz Offensichtliches drin, nämlich die Einreichenden. Was ist denn das für ein Team? Was sind das für Leute? Brennen die für die Sache? Haben die wirklich Ahnung? Ne? Haben die Ausdauer? Haben die Grit, wie die Amerikaner sagen, also diesen Biss? Sind die etwas dickköpfig, aber trotzdem coachable, ne? Also lernfähig? Ne? Man darf nicht immer sich gleich verunsichern lassen, aber man muss etwas dickköpfig sein, weil ihnen viele Leute sagen werden, alles Quatsch, was du da machst, geht nie. Davon darf man sich nicht beirren lassen. Aber gleichzeitig muss man trotzdem teamfähig sein und man muss sich sozusagen erweitern, um diese Innovation dann auch in die Welt zu bringen. Da kommt dann viel Unternehmerisches und auch wirklich Zusammenarbeit mit anderen Leuten, Umgehung von kaufmännischen Hürden, unternehmerisches Denken und sowas. Meistens sind den Erfindern nicht unbedingt naturgegeben drin ist, besonders nicht, wenn sie aus unseren Hochschulen kommen. Das überprüfen wir zum Beispiel bei den Leuten, wir nennen sie liebevoll Hypos, die High Potentials. Die werden also in einer der 7 Kategorien gegrillt. Aber dann auch zahlt es ein auf die Sustainable Development Goals der UN. Also macht es, das ist so ein bisschen der Versuch zu quantifizieren.
Also Nachhaltigkeitskriterien.
Nachhaltigkeitskriterien der UN, weil da kann man ganz gut festmachen, ob es für Menschen Nutzen stiftet, was man hier tut. Weil es kann ja sein, dass eine Technologie irgendwo auf eine dieser Kriterien negativ einzahlt, weil, keine Ahnung, sie irgendwelche Rohstoffe verbraucht, aber so stark positiv auf was anderes, dass es dann netto Sinn macht, das Ganze zu tun. Und wenn das eben nicht Sinn macht nach den SDGs, wie sie abgekürzt heißen, dann machen wir es nicht. Und so weiter und so fort.
Aber also, das heißt, das ist dann schon auch ein Kriterium. Also Ihnen geht es nicht nur darum, Dinge zu fördern, die auf jeden Fall wirtschaftlichen Erfolg bringen, sondern Sie müssen auch Sinn stiften oder etwas Gutes stiften.
So ist es. Und unsere Welt dabei nicht zerstören, also unsere Lebensgrundlage. Ne? Denn das ist nicht besonders klug. Und das kann man deswegen, ne, das ist eben das Innovationstheater und die Scheininnovation, die fliegen da raus. Ne? Weil wir sagen, das ist netto, unterm Strich muss das positiv sein und kein Negativsummenspiel. Sonst können wir es nicht machen.
Und dann tut es Ihnen aber auch nicht weh, wenn aus den USA genau so eine Scheininnovation kommt, die eben nicht so viel Positives bringt, aber mit denen dort ziemlich viel Geld verdient wird und die letztlich dann doch auch unser Leben hier beeinflusst. Also wir können uns ja diesen Entwicklungen dann nicht entziehen.
Nee, da müssen wir uns dagegen stellen. Wir müssen halt mal, also wer sagt denn, dass soziale Netzwerke immer toxisch sein müssen? Wer sagt denn, dass die süchtig machen müssen? Wir haben es nur nicht geschafft, eine Alternative zu bauen, weil hier einfach das Team fehlt, was diese Vision hat, weil vielleicht auch manchmal der Wille fehlt, sowas zu finanzieren. Versuche hat es ja hier und dort gegeben. Und das gilt übrigens nicht nur für soziale Netzwerke, sondern eigentlich alles Digitales. Also sowohl die Hardware, die Handys in unseren Hosentaschen, ne? Die Cloud-Dienste, ne? Auch für Unternehmen. Das kommt alles aus den USA. Und das heißt ja, dort arbeiten ja viele Menschen aus Europa. Ist ja nicht so, dass wir das nicht könnten. Wir haben die ganze Digitalisierung, wir haben die ganze Computerei eigentlich verschlafen hier in Europa. Und es wird allerhöchste Zeit, dass wir das ändern, um dem was entgegenzusetzen, was auf unseren Werten beruht und was dann in meiner Welt auch sehr gute Chancen auf dem Weltmarkt hat. Denn diese toxischen Lösungen, die wir da teilweise aus den USA oder China bekommen, ich glaube nicht, dass die Mehrheit der Menschen das wirklich will.
Also Sie haben es bisher so beschrieben, bei Ihnen gibt es Einreichungen, Leute schicken Ihnen Vorschläge, Sie schauen sich die an. Müssten Sie dann eigentlich nicht, genau wenn Sie so etwas verfolgen, nicht auch sagen, wir machen jetzt mal eine Ausschreibung für eine nicht toxische soziale Plattform?
Ja, genau. Und das machen wir. Das nennen wir Challenges. Derer haben wir 10 Stück, glaube ich, Stand heute schon gemacht. Dort geben wir dann top-down so ein Thema vor, was wir gerne gelöst sehen würden. Ein soziales Netz haben wir noch nicht ausgeschrieben, aber das mag noch kommen. Aber wir haben einen Breitband-antiviralen Wirkstoff ausgeschrieben. Oder wir haben einen Langzeitenergiespeicher aus konfliktfreien Materialien, der voll recycelbar und günstig ist, ausgeschrieben. Wir haben Carbon Capture and Utilization, also CO2 aus der Luft günstig rausholen und zu lang anhaltenden Produkten machen, damit das CO2 dann eben nicht wieder in die Luft geblasen wird. Mit interessantesten Technologien, da ist alles also irre, ne, was sich dort die Leute ausdenken. Und selbst so digitale Themen wie das verteilte Lernen für KI, wir sind ja abhängig von der Verfügbarkeit von Rechenzentren mit unglaublich teuren und stark stromverbrauchenden Maschinen. Wir haben gesagt, das muss doch auch anders und verteilt gehen, dass wir die Ressourcen besser nutzen. Das nennt sich die Composite Learning Challenge oder die Deepfake Detection Challenge, wo wir gesagt haben, wir hätten gerne irgendeinen Algorithmus, der feststellt, ob ein Bild gefaked ist, ne, dass wir etwas mehr, ich sag mal, neue Kompetenz in diesem Zeitalter entwickeln können gegenüber den Medien und so weiter und so fort. Das heißt, wenn wir dann feststellen, erstens ist technologisch was im Gange, ne, da läuft was zusammen, wo wir solche Durchbrüche machen können, und zum anderen, es formiert sich möglicherweise ein gesellschaftliches Problem, was wir angehen müssen, dann machen wir unsere Challenges.
Das machen Sie jetzt seit 6 Jahren. Seit 6 Jahren gibt es die Bundesagentur für Sprunginnovationen. Welche Innovationen, auf welche sind Sie besonders stolz, dass Sie die mit vorangebracht haben?
Also wir haben neben den 10 Challenges, die wir gemacht haben, über 2000 Projekteinreichungen gesehen. Davon sind am Anfang circa 3% welche gewesen, die wir weiterverfolgt haben. Jetzt sind wir schon bei 7%. Das heißt, die Qualität geht hoch, das ist gut. Wir haben circa 170, 180 Teams finanziert. Wir machen das immer so, dass wenn eine Einreichung kommt, dann geben wir einen sogenannten Validierungsauftrag, damit wir schnell Geld in Projekte, die vielversprechend sind, geben können, damit wir die Leute nicht aufhalten, aber auch gleichzeitig validieren können, ob wir die noch weiter und wesentlich größer fördern möchten. Wir haben so um die 25 Projekte mit Großfinanzierung unterstützt. Großfinanzierung heißt größer 3,5 Millionen Euro. Das geht von 3,5 Millionen bis 90 Millionen, das ist die größte Finanzierung, die wir rausgegeben haben. Wir helfen auch bei der Inkubierung, also wir stellen auch Mitgründer hinzu, bei der Regulierung. Denn manche Themen kann man auch kaputt regulieren, wenn man nicht aufpasst, wie zum Beispiel Kernfusion. Da müssen wir aufpassen, dass wir das richtig machen, damit so eine Technologie bei uns überhaupt eine Chance hat. Von den so finanzierten Teams sind so ungefähr 100 noch in unserem Dunstkreis aktiv und werden von uns unterstützt. Und das ist eigentlich auch die Antwort. Ein amerikanischer Kollege, der von der schon viel älteren DARPA kommt, der Defense Advanced Research Projects Agency.
Das ist ja die Vorbild. Organisation.
Genau, also haben wir uns einiges abgeguckt, auch wenn wir vieles anders machen als die, aber die haben diese Grand Challenges zum Beispiel entwickelt. Der hat mir mal gesagt, weißt du, Raphael, bei der DARPA, da wetten wir nicht auf einzelne Pferde, sondern aufs ganze Rennen. We bet on the race and not the horse. Und das ist unser Motto. Wenn man 100 vielversprechende Teams hat, denen man die Hindernisse, die ihnen sonst im Weg gelegt werden, aus dem Weg räumt, da werden einige von klappen. Manche sind natürlich schneller, also immer wenn Software ist, ist man schneller. Zum Beispiel ein großes Thema Gesetzesdigitalisierung und überhaupt Digitalisierung von Verwaltungsprozessen. Da haben wir einen Professor gefunden, der seit 30 Jahren macht und unterstützt. Daraus ist jetzt die Rule Mapping Group entstanden mit ein paar äußerst erfahrenen Mitgründern, die mal die nebenan.de gegründet haben. Das kennen wahrscheinlich viele, aber auch die betterplace.org, die Spendenplattform. Und 3 aus diesem Gründungsteam sind jetzt mit in der Rule Mapping Group eingestiegen und wollen jetzt Gesetze digital machen und so sicherstellen, dass wir noch in 20 Jahren eine Demokratie haben. Weil das müssen wir tun. Wir müssen den Service an den Bürgerinnen und Bürgern verbessern oder das Hochwindrad, was wir bauen. Das ist eine architektonische Sprunginnovation, hatte ich eben schon zum iPhone erwähnt. Also alles einzelne Teile, wo man sagt, naja, ne, aber wenn man das dann so zusammenbaut und mit einem Teleskopbau eine 300 Meter Nabenhöhe, 365 Meter Gesamthöhe Windrad baut als 2. Etage in existierende Windparks, dann hat das eine sprunginnovative Auswirkung. Das wird im September voraussichtlich stehen. Das heißt, dann zeigen wir, dass es erstens nicht umfällt, dass es zweitens auch den Strom produziert und drittens, was es gekostet hat. Dann muss man natürlich noch 1000 davon rausbringen. Bis dann sowas wie unser Alzheimer-Kandidat hier aus Düsseldorf, der ist in der klinischen Phase 2. Da wissen wir in 2,5 Jahren, wenn die rum ist, ob es geklappt hat oder nicht. Und dann geht man in die klinische Phase 3 und dann geht es irgendwann in den Markt. Das dauert jetzt noch 7, 8 Jahre wahrscheinlich, bis das Medikament in den Markt kommt. Aber man kann natürlich unterwegs sehen, ob man auf einem guten Weg ist. Und das gilt für die 100 Projekte, die ich eben erwähnt habe, genauso.
Was ja oft gesagt wurde oder vielleicht auch noch wird, dass deutsche Forschung ziemlich gut darin ist, neue Technologien zu erkennen, zu entwickeln, die Grundlagen zu schaffen, aber nicht gut darin, diese Techniken auch auf den Markt zu bringen. Zumindest ist es so ein altes, ja, vielleicht Vorurteil. Gilt das noch oder hat sich das überholt?
Nee, es gilt leider. Also wir sind patentanmeldungstechnisch, meldet Deutschland halb so viel Patente an wie die USA. Wir sind aber nur ein Viertel der Menschen. Also da kannst du mal sagen, nicht schlecht, doppelt so gut wie die USA, wenn man es auf pro Kopf umrechnet. Da sind wir eigentlich selten in den Gebieten. Wenn sie dann aber Richtung, okay, wie viel sogenannte Unicorns entstehen, also neu gegründete Firmen, die mehr als 1 Milliarde Dollar oder Euro wert sind, dann haben wir nur noch ein 1/20 von den USA. So, also unterwegs geht irgendwo was kaputt und das kann man in jedem Schritt der Technologieentwicklung, man spricht da von Technology Readiness Leveln, kann man das erkennen. Grundlagenforschung ist 0 bis 2, super, viele Patentanmeldungen. Und dann 3 bis 7 ist das Tal des Todes, das Valley of Death von Innovation, weil hier müssen sie aus der Wissenschaftsfinanzierung raus, aber sie haben noch kein Produkt, sie kriegen noch keine privatwirtschaftliche Finanzierung. Also großes Risiko. Und da gehen halt die staatlichen Institutionen rein. Das ist auch der Teil, den die Sprint abdeckt für Sprunginnovationen. Den müssen wir natürlich auch für inkrementelle Innovationen abdecken. Dieses Tal des Todes kann unterschiedlich lang sein. Bei Software ist es kürzer. Wenn sie Raketen bauen oder Fusion machen, dann ist es wesentlich länger. Und dann müssen sie auch viel, viel Geld haben, viele 100 Millionen und manchmal auch manche Milliarde, um überhaupt darüber zu kommen. Aber unterwegs können sie natürlich feststellen, ob sie überhaupt noch auf dem richtigen Weg sind oder nicht. Und wir haben es am Anfang bei den Flugtaxis gesagt, okay, manchmal stellt man halt fest, wir kommen da nicht hin. Ein paar unserer Parameter stimmen nicht. Und da muss man aufhören. Aber die, die durchkommen, werden so viel Wertschöpfung, so viel Nutzen und Wert stiften, volkswirtschaftlicher Art, wirtschaftlicher Art und unser Leben besser machen, dass es sich lohnt, einfach auf die zu setzen und zu hoffen, dass ein Zehntel durchkommt.
Ihre Bundesagentur wurde ja auch letztlich mit dafür gegründet, um genau dieses Verhältnis wieder ein bisschen zu verbessern, von Dingen, die wir auch dann auf den Markt bringen und auch von denen dann unsere Wirtschaft profitiert. Jetzt trotzdem die Frage, wie fördert man denn richtig? Also das eine ist natürlich Geld, ja. Aber vielleicht auch da nochmal ein Beispiel. Also Donald Trump hat kurz nach seinem neuen Amtsantritt verkündet, $500 Milliarden sollen in KI gesteckt werden. Und die gefühlt erste Reaktion in unseren Medien war, na gut, die sind eh schon so weit vorne mit ChatGPT. Jetzt noch 500 Milliarden Förderung, da können wir eigentlich, die können wir nicht mehr einholen. Dann haben die auch noch diese Chips, die man für KI unbedingt braucht, diese Nvidia-Chips. Und ein paar Tage später hat China dann seine neue KI DeepSeek präsentiert, die mehr kann als das allgegenwärtige ChatGPT, wesentlich ressourcenschonender ist und dann auch noch ohne diese Chips auskommt, von denen alle dachten, ohne die geht's nicht. Also was lehrt dieses Beispiel?
Ja, dass Grips manchmal besser ist als rohe Gewalt. Ne? Also, zum anderen die Ankündigung von Donald Trump. Naja, war halt eine Ankündigung von Donald Trump.
Was heißt das? Also
das heißt, dass da sich Oracle und OpenAI und ein paar andere Firmen, Nvidia, zusammengetan haben und gesagt haben, wir werden das investieren in den nächsten vielen, vielen Jahren, ohne eine Garantie dafür abzugeben. Und der wirkliche Deal waren, glaube ich, 30 oder 40 Milliarden, den die erstmal gemacht haben. So, und dann wird natürlich politisch die Fanfare ausgepackt und ordentlich trompetet. Wir haben es dann ja so ein bisschen nachgemacht auf der EU-Ebene. Ne? Ursula von der Leyen hat ja dann auch gesagt, das können wir auch. Und wir wollen jetzt die sogenannten AI-Gigafactories bauen, um möglichst Rechenkapazität hier in Europa auszubauen, was auch erstmal gut und richtig ist. Aber es ist schon so, dass es vielleicht überlegenswert ist, nochmal einen weiter rauszudenken und zu sagen, ist es wirklich so eine gute Idee, dass wir jetzt 500 Milliarden oder was auch immer ausgeben, um solche Rechenzentren zu bauen, denn wir müssen das alles in Amerika kaufen. Die sogenannten KI-Chips von Nvidia, die gibt es bei einer Firma, nämlich bei Nvidia, und die kriegen 80% von dem Geld, was sie dort ausgeben, und das ist eine US-amerikanische Firma, und die Chips werden in Taiwan gefertigt. Also wir haben als Wertschöpfungskette haben wir sehr, sehr wenig, wenn wir das so machen. Wir brauchen Rechenkapazität, das ist richtig, aber KI ist noch in den Kinderschuhen. Wir können neuartige Hardware-Architekturen entwickeln und da sind wir sehr gut, insbesondere in Deutschland, Silicon Saxony, rund um Dresden, da haben wir gleich 5 Projekte, die neuartige Chips machen, aber auch in Baden-Württemberg, da geht jetzt zum Beispiel eins der wichtigsten Forschungsinstitute Europas, die IMEC, geht nach Heilbronn, zum Schwarz, ne, und ins Ländle, um neuartige Chip-Architekturen zu machen, ohne die vorgenannten Nvidia und Apple und so weiter auch nicht auskommen. IMEC hat viele dieser Technologien entwickelt. Wir haben hier geballtes Know-how, um dort Sprünge zu machen, sowohl in Hardware als auch in Algorithmen, wie uns das die Chinesen jetzt gezeigt haben, wie das geht. Das können wir genauso. Und drittens in sogenannten Datenmodalitäten. Alle saugen ja jetzt um die Wette das Internet leer. Da ist nicht mehr viel zu holen. Aber wir produzieren Daten.
Zum Trainieren der KI, meinen Sie?
Zum Trainieren der KI. Das ist ja ein Datenwettlauf. Ne? Also wer mehr bessere Daten hat, baut eine bessere KI. So einfach kann man das eigentlich sagen. Wir haben Daten in Europa, in unseren Unternehmen, die andere nicht haben, die wir nutzenstiftend einsetzen können, um diese Industrien zu revolutionieren, aber auch dort Vorteile zu haben. Also neue Chip-Architekturen, neue Algorithmen und neue Datenmodalitäten. Das ist die Strategie der Sprint. Darauf schauen wir. ne, und starten Challenges, nehmen Projektentreichung entgegen, finanzieren auch mit richtig viel Geld neue Chip-Architekturen wie das sogenannte Memristoren und Memkapazitoren, das sogenannte Reservoir-Computing, das optische Computing, das Analog-Computing, das Neuromorphe, also sind alles jetzt tolle Worte.
Steige ich langsam aus.
Genau. Wen das interessiert, der weiß, wovon ich rede, ne, oder der kann sich's auch mal zusammen googeln. Richtig tolles Zeug, wo wir auch ganz vorne mit dabei sind. Und damit werden wir leapfroggen. Und dann können sie diese Rechenzentren, die 500 Milliarden gekostet haben, abschreiben. Die sind dann noch teurer Schrott.
Sie haben vorhin gesagt, dass auch Innovationen manchmal gehemmt werden durch Regulierung. Jetzt ist es ja bei KI so, dass zumindest Europa sich so auf die Fahnen schreibt, ne, wir wollen faire KI und wir wollen ja sozial verträgliche KI und sowas und da eben Regeln einbaut, wogegen sich die USA natürlich komplett wehren auf der anderen Seite. Ne? Also Donald Trump will von sowas gar nichts wissen. Was ist dann die bessere Strategie?
Das ist wirklich eine dicke Nuss. Ne? Also wir haben ja die Autos erfunden mal in der Gründerzeit, ne, vor langer Zeit. Ne? Wir haben ja nicht damit angefangen, dass wir erstmal die Straßenverkehrsordnung schreiben, ne, bevor das erste Auto auf die Straße fährt. Wenn wir das getan hätten, dann hätten wir wahrscheinlich nicht die Automobilindustrie entwickelt. Also man muss schon ein bisschen regulatorische Freiheit geben, wenn neue Dinge entstehen, weil wir diesen Raum ja noch gar nicht ausgeleuchtet haben. Ich meine, ein anderes Beispiel, Hip-Hop-Musik. Die gäbe es nicht, wenn die sich an Copyrights gehalten hätten. So, das wurde dann danach geregelt, auch blutig sozusagen. Das war dann teuer manchmal. Ne? Ich muss immer an Kraftwerk denken. Das war eine der meistgesampelten Bands, die immer noch haben wahrscheinlich. Letztlich ist Kraftwerk noch viel reicher geworden, dank der Erfindung des Hip-Hops. Aber die haben erstmal nicht um Erlaubnis gefragt. Genauso wenig hat OpenAI um Erlaubnis gefragt, das Internet leer zu lesen. Und jetzt gerade Forscher haben gerade rausgefunden, obwohl OpenAI das bestreitet, dass sie sehr wohl die sämtlichen Harry Potter Bücher zum Training eingesetzt haben, weil der kann sie rezitieren. Also so, was soll er es denn haben? Ne? Obwohl das vehement abgestritten wird, sogar vom Modell selber, wenn man es fragt. Aber man kann das natürlich umgehen, wie das immer so ist. Ne? So, jetzt geht eine OpenAI natürlich hin mit dem ganzen Geld, was sie einsammeln und versucht, die Materialien, die sie vorher geklaut haben, zu lizenzieren. Das ist so ein bisschen move fast, break things. Ne? Also lieber ask for forgiveness than for permission ist der andere Spruch. Ne? Also lieber um Vergebung bitten, auch mit Checks, ne? Als um Erlaubnis, weil das mit der Erlaubnis dauert zu lange und ist zu kleinteilig und funktioniert nicht. Also sind wir da schon in einem interessanten Widerspruch zwischen ja durchaus, ich sag mal, etablierten Rechtssystem. Jeder Kulturschaffende, ne, jeder Autor, jeder, der egal was produziert, möchte ja nicht unbedingt, dass die Kunst geklaut wird, damit dann OpenAI wahnsinnig viel Geld machen kann. Ich glaube, die Lösung kann nur irgendwas Offenes sein, dass man das Wissen, was da geschaffen wird und der Nutzen, den man da stiftet, dann auch wirklich allen gleichermaßen zur Verfügung steht. Weswegen selbst OpenAI ja schon zweifelt, ob sie auf der richtigen Seite der Geschichte stehen gegen die sogenannten Open Weights und Open Source Modelle. Die zum einen transparent machen, worauf sie trainiert worden sind und zum anderen jedem dann kostenlos zur Verfügung stehen und nicht im proprietären Besitz einer einzigen Firma sind, die auch sehr gerne ein Monopol werden möchte. Also kann man sagen, lass uns vielleicht aufeinander zugehen, indem wir sagen, lass uns das im offenen, wissenschaftlichen tun. Lass es uns transparent machen, was es macht, aber lass es uns machen. Und lass uns dann überlegen, was wir damit machen. Ich erinnere an Kraftwerk, wenn die Hip-Hop unterbunden hätten, und ich weiß nicht, ob es möglich war damals, dann würden sie heute weniger gut dastehen, als sie es tun und vielleicht gar nicht mehr bekannt sein, weil die Leute ja auch dafür gesorgt haben, dass man sie kennt. Also muss man vielleicht auch mal einmal schlucken und sagen, okay, ich investiere in diese potenzielle Zukunft. Aber ich muss natürlich dafür sorgen, dass es fair ist und ich auch dran partizipieren kann.
Das heißt, unterm Strich sind Sie optimistisch, dass auch wenn wir keine 500 Milliarden in die Hand nehmen würden, wir bei KI schon eine maßgebliche Rolle mitspielen würden.
Absolut. Ich glaube, dass die nächsten Leapfrog-Technologien, ne, um so mal
sprechen. Also das sind die irgendwas überspringen, ne?
Die genau. Und jetzt überspringen wir diese Milliarden Rechenzentren, weil das ist im Grunde die alte Technologie. Ne, und investieren in die neue. Und auch hier haben wir wieder viele Pferde im Rennen und da werden einige von durchkommen.
Jetzt schauen wir nochmal auf die ganz lange Perspektive. Es gibt in den Wirtschaftswissenschaften ja die Vorstellung, dass zumindest für die Vergangenheit lässt sich das zeigen, dass es Zyklen gibt, lange technologiebedingte Konjunkturwellen, Kondratjew-Zyklen, bekannt nach einem russischen Wirtschaftswissenschaftler vor 100 Jahren, also Dampfmaschine, elektrischer Strom, Autos, so als die ganz großen Treiber. Gilt dieses Modell noch?
Ja, darüber diskutieren Thomas und ich auch im Buch. Und ehrlich gesagt, wir sind uns unsicher. Da sind wir unterschiedlicher Meinung. Das ist so, nachträglich so Kurven draufzulegen, ist immer schön. Aber wenn wir uns mal anschauen, mit welcher Beschleunigung wir jetzt gerade in den Technologien mit leben, ne? Also Wie lange hat es gedauert, bis 1 Milliarde Menschen ein Smartphone hatten? Wie lange hat es gedauert, bis 1 Milliarde Menschen KI benutzt haben? Das ist eine Größenordnung kürzer. Und die Smartphones waren schon schnell. Ne? Also wenn sie so neue Technologie kommt, Radio oder so. Ne? Wann hatten 1 Milliarde Menschen ein Radio oder irgendeinen Prozentsatz? Ne? Die Kurven können Sie malen, da stellen Sie fest, dass diese Zyklen kürzer werden, dass das immer schneller geht. Und natürlich streben wir auch auf irgend so was Ähnliches wie eine Singularität zu. Nämlich KIs, die dringen ja in alle Forschungsbereiche und Innovationsbereiche ein. Also jeder, ich bin Programmierer, ne? Da habe ich mein erstes Geld mitverdient vor gefühlt 10.000 Jahren. Deren Leben ändert sich gerade dramatisch. Meine Eltern sind Übersetzer gewesen. Ne? Ich weiß nicht, ob es den Job überhaupt noch gibt. Das ist dann mehr Projektmanagement und das Überprüfen, ob die KI Quatsch gemacht hat. Aber die Massenarbeit wird dann von den DeepLs dieser Welt erledigt. Also diese Disruption ist selbst beschleunigend, denn irgendwann mal wird die Entwicklung von KI, von KIs gemacht, weil die das dann besser können als wir Menschen und dann wird es interessant. Also ich glaube, auf diese Zyklen brauchen wir nicht mehr warten, sondern wir müssen uns damit beschäftigen, dass wir mit immer größer werdendem Tempo diese Innovationen sehen werden, die uns im Grunde in ein neues Zeitalter bringen wird.
Ja, dann vielen Dank für diese Einordnung. Vielleicht nennen wir das Buch nochmal am Schluss. Es heißt Sprunginnovationen.
Überraschend.
Hatten auch noch einen Untertitel?
Ja, wie wir mit Wissenschaft und Technik die Welt wieder in Ordnung bringen. Also im Grunde ein bisschen so, ja, wir haben auch manchen Schaden angerichtet mit Wissenschaft und Technik, aber die einzige Art, das zu fixen, Stichwort Klimawandel zum Beispiel, ne, ist Wissenschaft und Technik.
Das Wissen.
Sprunginnovationen. Welche Technologien haben wirklich Zukunft? Darüber habe ich mit Rafael Laguna de la Vera gesprochen, Direktor der Bundesagentur für Sprunginnovationen. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Ich bin Gabor Pahl. Was ist das Gegenteil von Innovation? Es ist die Exnovation und beides hängt oft zusammen. Innovationen werden ja oft dadurch ausgebremst, dass das Alte, eigentlich Überholte noch im Weg steht. Exnovation bedeutet genau das, sich vom einst Guten zu verabschieden, um dem Besseren Platz zu machen. Wie das geht, dazu haben wir im Das Wissen Podcast eine eigene Folge mit dem Titel Exnovation in der Wirtschaft. Und eine zweite Frage im Zusammenhang mit Innovationen ist ja auch, was bedeuten sie markenstrategisch? Dazu wiederum empfehle ich die Folge mit dem schlichten Titel Wie funktionieren Marken? Die Links stehen in den Shownotes.
Das Wissen vom SWR. Links zu weiteren Informationen stehen in den Shownotes zu dieser Folge.